Herrn kam über mich, Hesekiel, ergriff mich bei den Haaren. Wäre bei mir nicht so einfach. Also ergriff mich und brachte mich zwischen Himmel und Erde, brachte mich auf einen Berg. Die Hand des Herrn, immer wieder, die Hand des Herrn kam über mich. Und ich wurde ergriffen und ich wurde wohin gebracht? Und sah ungeheure, unglaubliche Dinge. Und danach saß der Prophet lange schweigend und wusste nicht, wie man über das reden sollte, was man gesehen hat. Geheimnisse. Ja. Aber wir sind ja hier in Jesaja 60. Und ich liebe diese Stelle mit dem Aufstand des Lichts. Steh auf, werde Licht. Der Aufstand des Lichts. Ist immer ein guter Aufstand, ne? Denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Aber über dir strahlt der Herr auf. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Was ist die Lösung für die Finsternis auf den Völkern? Licht. Du! Du bist es! Du bist es! Das Licht erscheint über dir. Das Licht erscheint nicht über eine Organisation oder einer Denomination oder so, sondern das Licht erscheint über einem Menschen. Gott braucht immer jemanden, der mit ihm kooperiert. Und er sagt, okay, Finsternis bedeckt die Völker, aber mich bedeckt sie nicht. Mich bedeckt die Herrlichkeit. Das wäre was, hm? Nur die merken das dann, ne? Die Finsteren merken das dann, dass über dir also das Licht aufgegangen ist und dann kommen die und dann hast du ein Problem, ne? So, wenn die dann alle kommen. Nationen ziehen zu deinem Licht hin. Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Okay. Das evangelisiert die Welt, hm? Die Erkenntnis seiner Herrlichkeit wird die Erde bedecken wie die Wasser, das Meer. Das ist nicht zu diskutieren. Also wenn die Herrlichkeit erscheint, dann wissen alle Bescheid, ne? Dann wissen die, das warst nicht du. Und das war auch überhaupt niemand. Das muss wohl Gott gewesen sein. Wenn das Licht erscheint, wenn die Herrlichkeit erscheint, wir haben immer wieder Beispiele natürlich in der Schrift, wo diese Herrlichkeit Gottes kommt und eine schöne Stelle ist, wo sie da, wo der Tempel eingeweiht wird von Jesaja und dann, von Salomo und dann kommt diese Herrlichkeit und die haben da angebetet wie ein Mann und das waren viele und die waren, haben alle mit einer Stimme gesagt, der Herr ist gut und seine Güte währt ewig und so, was man dann so sagt. Ne? Meine Probleme sind groß und ewig. Nein, der Herr ist gut und seine Güte währt ewig, haben die gesagt und wie einer. Und jedenfalls die Herrlichkeit kam, Gott fühlte sich zu Hause an diesem, in dieser Anbetung. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Ne? Fühlt er sich voll zu Hause. Und da kam diese Herrlichkeit. Und die Priester, steht da, konnten nicht herzutreten, um den Dienst zu versehen. Predigt war dahin umsonst vorbereitet. Konnte alles nicht so laufen wie geplant. Die Herrlichkeit hat alles durcheinander gebracht. Ein Störfaktor. Ja. Und so hat man sie wieder verscheucht und gesagt, wir machen weiter, wie gewohnt. Jesus kommt in seine Heimatsynagoge, ne? Kommt in seine Gemeinde und das Buch wird aufgerollt und er liest war es nicht auch aus Jesaja 61? Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden die gebrochenen Herzen, Freilassung auszurufen den Gefangenen, Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Jahr der Gnade. Gnade, Gnade, Gnade euch Gott. Ja, und das hat er dann da also auch gesagt, dass dieses, hat er vorgelesen, das Gnadenjahr des Herrn, den Tag der Rache für unseren Gott, alle Trauernden zu trösten, den Trauernden in Zion Frieden zu geben, Kopfschmuck statt Asche oder Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Lobpreisgewand statt eines verzagten oder wörtlich schweren, depressiven Geistes. Das ist gut, ne? Und die ganze Gemeinde schaute auf Jesus, wie er nun diese Worte auslegen wird. Und er legte sie nicht aus. Wie jetzt? Und er legte sie nicht aus, sondern er sagte, heute sind diese Worte vor euren Ohren erfüllt. Aha, wie jetzt? Seit wann erfüllen sich die Worte? Wir legen Worte aus. Wir erfüllen die Worte nicht. Weißt du das nicht, Jesus? Ja. Und dann haben sie ihn gegangen und gesagt, wir wollen jetzt mal weitermachen mit unserem Gottesdienst. Und nicht mit der Erfüllung der Worte. Das ist eine Sache, ne? Wenn die Herrlichkeit kommt, wenn Gott kommt, dann erfüllt sich das alles. Das alles passiert. Das steht nicht in der Bibel, damit du weißt, vor ein paar tausend Jahren war da mal ein Salomo und dann haben die da gesungen und dann kam die Herrlichkeit und dann konnten die ihren Dienst nicht versehen. Sehr wichtig, da müssen wir auch 5000 Jahre später noch drüber, das müssen wir wissen, ne? So, das steht da drin, weil das möchte heute auch passieren, glaubst du? Das steht nur deswegen da drin, weil Gott ja immer noch der Gleiche ist und die Herrlichkeit ist die gleiche und seine Güte, Gott ist gut und seine Güte wird ewiglich, hat sich das jetzt geändert? Ja, also ist alles beim Alten. Und die Herrlichkeit Gottes möchte das Haus erfüllen. Und dann kann man gar nicht so normal weitermachen. Dann wissen wir auch nicht so richtig, was passiert, ehrlich gesagt, ne? Das ist für viele Gemeinden sehr schwierig. Wir wissen dann überhaupt nicht, was sollen wir jetzt machen mit dieser Herrlichkeit. Und eigentlich ist die Frage andersrum, was will die Herrlichkeit mit uns machen? Nicht, was könnten wir mit ihr machen? Wir, natürlich, geschäftliches Denken, Herrlichkeit ist da. Was können wir mit ihr machen? Wie können wir sie benutzen für unsere Gemeindezwecke? Aber es ist andersrum. Die Herrlichkeit möchte uns verändern, uns herrlich machen, uns kompatibel machen mit Gott, dass wir werden, wie er ist, dass wir wissen, wer er ist. Und wenn du in diesem Licht stehst, glaube ich, weißt du dann auch auf einmal, wer du bist. So, die Schuppen fallen dir von den Augen und du erkennst, wie die Dinge wirklich sind. Das ist ein Aspekt dieser Herrlichkeit und dieses Lichtes, dass du auf einen Schlag das ganze große Bild siehst. Du hast auf einen Schlag so eine umfassende Erkenntnis. Auf einmal weißt du, wie der Hase läuft. Also auf einmal, auf einen Schlag irgendwie weißt du Bescheid, wie alles ist. Das ist eine Erleuchtung. Du wirst auf den Berg gebracht und auf einmal siehst du das große Bild, die ganzen Zusammenhänge. Das ist dir auf einmal alles klar. Danach verlierst du diese Klarheit wieder. Aber einen Moment lang ist dir alles klar. Und du hast keine Fragen mehr. Stell dir das mal vor. Du hast dir gedacht, wenn ich da mal hochkomme auf den Berg, da habe ich aber mal eine Menge Fragen. Und dann hast du keine Frage mehr. Alles klar. Du hast es alles gesehen, von Anfang bis Ende. Du hast einen Blick auf das Ganze bekommen. Das ist ein Aspekt von diesem Licht, von dieser Erleuchtung. Das ist etwas ganz anderes, als das alles zu studieren und das alles zu lernen und so. Es ist eine Offenbarung. Der Schleier wird dir weggenommen. Offenbarung, auch hier Apokalypse und so, da geht es nicht nur um furchtbare Dinge, sondern es ist, der Schleier wird weggenommen. Der Vorhang geht auf. Auf einmal siehst du das, was immer verschlossen war. Und du sagst, aha, jetzt weiß ich, wie das alles ist. Und dann musst du damit leben, dass du ein Wissender bist. Und der Teufel wird natürlich was dran setzen, dir dieses Licht und diese Erkenntnis, die du gewonnen hast, wieder zu stehlen. Dass du das vergisst und verlierst. Und der Herr wird dich auffordern, wieder auf seinen Berg zu kommen. Komm doch mal öfter ins Licht. Du kannst eigentlich auch hier bleiben, ne? Ja, steh auf, werde Licht. Und das ist interessant. Es ist so, vielleicht haben das viele von euch erlebt, wenn diese Gegenwart Gottes da ist, auch ein Aspekt von dem Licht und der Erleuchtung, das ist diese Gegenwärtigkeit Gottes. Du redest mit jemandem und auf einmal ist diese Gegenwart Gottes da. Ne? Und dann stehst du wie neben dir und denkst dir, was erzähle ich alles für unglaubliche Dinge? Ich rede wie ein Heiliger. Ich weiß auf einmal alle Bibelverse. Ich rede wie der voll der Experte. Sonst kriege ich nichts zusammen. Aber jetzt ist mir das alles klar. Und manchmal ist es so, du kannst auch in den anderen reingucken. Über den ist dir auch alles klar. Du siehst auch alles, was bei dem los ist. Auf einmal siehst du das einfach. Es ist dir irgendwie, auf einmal ist es dir offenbar, ne? Und du kannst genau wie Jesus bei der Frau am Brunnen oder so sagte, ja, ja, nur damit das klar ist, ich weiß Bescheid, ne, du hast hier mit den vielen Männern und überhaupt und also so. Ne. Er hat ihr kurz mal klar gemacht, ich weiß genau Bescheid. So, und die Frau war schon erstaunt. Ein Mann, der mir alles gesagt hat über mich. Du siehst ganz genau, was los ist. Du kannst ihm genau sagen, das ist in deinem Leben so, so, so. Und er denkt sich, wie kannst du das wissen? Und du weißt es auch nicht, warum du das weißt. Es ist eine Offenbarung, eine Aufdeckung, eine Enthüllung. Auf einmal siehst du es einfach. Du siehst, wie sich das alles verhält. Ja, das ist in der Seelsorge natürlich auch eine großartige Gabe, ne? Dass diese Art von Prophetie, dieses auf einmal es genau zu wissen. Ich denke, Elfriede hat da sowas von. Und die trifft dann auf einmal einfach immer in Schwarze. Ne? Das ist ein Ding. Ja, Erleuchtung, ne? Das Licht geht dir auf und du siehst, wie sich alles verhält. Und sehr schön in der Geschichte von der auf dem Berg der Verklärung, also auf diesem Berg Tabor, glaube ich, sagen die, das ist der Berg. Und dann wird ja auch Jesu Gesicht scheinend wie die Sonne und sein Gewand weiß und durchscheinend. Also so viel Licht ist da, so viel Energie. Und dann sehen ja die Jünger dann, sind sie erstmal ein bisschen ohnmächtig. Das kann also auch sein, dass dir die Sicherungen durchbrennen. Das ist dir ein bisschen zu viel an Licht. Das knockt dich erstmal aus und du musst erstmal wieder, ja. Und dann steht es, dass sie dann völlig, als sie völlig erwacht waren und sie sahen dann, dass Jesus sich unterhält in der Herrlichkeit. Sie sahen, er unterhielt sich in der Herrlichkeit mit Mose und Elia. Mit denen besprach er seinen Ausgang, wie die Geschichte ist. Und natürlich haben sie dadurch gesehen und erlebt, hey, diese Geschichte, diese alten Geschichten, die sind nicht so alt. Da ist wieder Mose, da ist wieder Elia. Bis ans Ende der Zeit werden wir über Mose und Elia wohl ja nicht hinwegkommen. Ne? Das sind mythologische Figuren geworden, das sind Muster geworden, das sind wie die Dinge immer sich wiederholen. Ne? Mose wird immer wieder auftauchen, Elia auch, vielleicht ja in dir. Und wir sind Teil dieser Salbung von Mose, dieser Salbung von Elia. So, wir sind Teil dieser Geschichte, die Gott angefangen hat, damals. Und wir sind jetzt, das sehen die alles in dieser Herrlichkeit, die sehen die Geschichte. Und sie sehen, und wir sind ein Teil davon. Lass uns eine Hütte bauen. Lass uns eine Hütte bauen, um es festzuhalten, genau. Ich verstehe die. Ich glaube, ich hätte das vielleicht auch gedacht. Wir müssen hier eine sehr heilige Hütte bauen. Und so. Aber das ist auch Erleuchtung. Das ist in dem Licht. Wir sehen die Geschichte. Wir sehen die Zusammenhänge. Das ist für uns alles nicht mehr so fragmentiert. Ja, da war irgendwas mit Abraham und dann mit Mose und dann war Elia und dann waren noch ein paar andere Leute und Paulus natürlich und so. Und jetzt ich. Was habe ich mit dem Ganzen eigentlich zu tun? Oh, du hast sehr viel damit zu tun. Die ganze Geschichte möchte sich mit dir forterzählen. Fortsetzen. Wie wäre das? Wir lieben doch diese Filme, wo irgendeiner, der so ein Nichts ist, auf einmal von irgendjemand besucht wird, der sagt, und du bist der Auserwählte. Und du, na, ich bin doch hier niemand, ich bin doch hier irgendwie, keine Ahnung, ne? Ja, und dann wird das aber bestätigt und dann immer wieder, und jedenfalls, er kommt um die Geschichte nicht herum. Er ist der Auserwählte. Die Geschichte möchte mit dir weitergehen. Die Geschichte wird bis ans Ende weitergehen. Und wir sind gerufen, ein Teil dieser Geschichte zu sein. Deswegen möchte der Heilige Geist uns diese Geschichte auch offenbaren. Dass wir auch empfinden, wir sind wirklich Erben dieser Geschichte. Wir wissen, was von Mose Art und Elia Tum. Das ist nicht nur irgendeine Geschichte von irgendwann, so. Das ist unsere Geschichte, das sind unsere Leute. Und wir gehen in denen in ihren Fußstapfen. Wir gehen in den Spuren von David. Hallo? Du willst doch nicht etwa in den Spuren von Saul gehen. Ich empfehle dir David, ist viel besser. Ja, und so ist das immer und Gott bringt uns immer an Grenzen. Das ist so, das ist auch Erleuchtung. Dieses Licht entgrenzt uns. Unsere Grenzen werden erweitert. So, konnten wir bisher nur bis dahin denken. Auf einmal gehen die Grenzen auf, wir können darüber hinaus denken, wahrnehmen, sehen, erfahren. Unser Bewusstsein wird erweitert, ganz ohne Drogen. Das kann der Geist also auch ohne Drogen, genau. Dass er unser Bewusstsein erweitert, dass wir gedehnt werden, dass wir über das, was wir gekannt haben, hinausblicken können. Da gibt es eine ganz interessante Definition von Wikipedia. Wikipedia weiß alles über Erleuchtung. Könnt ihr da nachlesen, ist unglaublich. Also die sagen hier, die Wikipedias, Erleuchtung, Illumination, schon mal gehört, die Illuminaten, so, die halten sich für die Erleuchteten. So, Erleuchtung bezeichnet eine religiös-spirituelle Erfahrung, bei der jemand den Eindruck erhält, sein Alltagsbewusstsein sei überschritten worden. Interessante Formulierung, ne? Sein Alltagsbewusstsein sei überschritten worden. Und er habe eine besondere Einsicht in eine gesamtheitliche Wirklichkeit erlangt. Wikipedia, ich war doch erstaunt. Ah ja, das ist so diese größere Wirklichkeit, ne? Über die Vorgänge, die mit dem Begriff Erleuchtung im religiösen Sinne bezeichnet werden und die Gründe ihres Auftretens, gibt es unterschiedliche Auffassungen, die mit dem jeweiligen philosophischen oder religiösen Hintergrund des Beurteilenden zusammenhängen. Gut, das vorweg gesagt. In manchen Fällen wird Erleuchtung als spontan eingetretener Durchbruch oder als Ergebnis eines Prozesses geistiger Übung und Entwicklung aufgefasst. Es heißt, es sei göttlicher Gnade zu verdanken. Wikipedia, ich meine, hallo? Ja, Wikipedia wird evangelistisch. Immer besser. Gewöhnlich ist mit der Vorstellung von Erleuchtung die Annahme verbunden, dass sich die Persönlichkeit dadurch tiefgreifend verändert. Also ich finde das wirklich bemerkenswert. Im Mittelalter lebte die persönliche Gotteserfahrung vor allem in Klöstern. Höchstes Ziel blieb die Gotteserfahrung in einer mystischen Vereinigung mit Gott. Im weiteren Sinne die Suche nach einem Bewusstsein der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Also, das war im Mittelalter. Ja, heute sind wir da drüber, ne? Aber dem waren die also hinterher, diese Erfahrung der unmittelbaren Berührung mit Gott. So. Weil die wussten, wir brauchen diese unmittelbare, also wo nichts mehr dazwischen ist, wo die Schleier weg sind. Eine solche Begegnung und Berührung, die verwandelt uns. Eine tiefgreifende Veränderung der Persönlichkeit. So. Ja. Ich für mich habe gemerkt, wenn diese Gegenwart Gottes in meine Gegenwart eintritt oder da so sich zeigt. Das beste Mittel, wie ihr Gott anlockt, sich euch zu zeigen, wenn ihr es wissen wollt, ist Liebe. Alles, was geliebt wird, kann sich zeigen, wie es wirklich ist. Was nicht geliebt wird, kann sich nicht zeigen. Also Liebe ist das, was den anderen erlaubt, sich zu zeigen. Auch bei Tieren, es ist überall, also es ist egal, ne? Das ist ein Prinzip. Wenn du etwas liebst, hat es die Gelegenheit, sich zu zeigen. Es wird sich dir auch zeigen. Denn alles will sich auch zeigen. Auch Gott will sich zeigen. Glaubt ihr das? Und wenn wir ihn lieben, wenn wir ihn wenigstens lieben wollen, ist das ja schon, ne? Dann ist das der Weg. Wenn unsere Seele nach ihm schmachtet, wenn wir nach ihm verlangen, dann fängt Gott an, sich uns zu enthüllen, sich uns zu zeigen, wie er ist. Ist das schön oder ist das schön? Das ist so keine Sache von Theologie, ne? Das ist so eine Sache von Nähe. So von Nähe, und das ist eine Sache von Liebe, von Vertrauen, dass man sich einander zeigen kann, wie man wirklich ist. Paradies, der Mensch und seine Frau waren nackt. Und sie schämten sich sehr. Sie schämten sich nicht. Also so, da war die Liebe so sicher, so stark. Jeder konnte sich zeigen, wie er ist. Da hat man die Kleider nicht getragen, um sich da drin zu verstecken. Man brauchte die da gar nicht. Ne? Also das ist interessant. Aber dann, nach dem Sündenfall gleich, hat Gott da Kleider hergestellt, denn der Mensch hatte sich versteckt und hat gesagt, ich habe mich gefürchtet, als ich deine Stimme hörte. Hat der Mensch sich vorher gefürchtet? Nein, aber jetzt hat er sich versteckt. Und jetzt hat er sich gefürchtet. War Gott anders als vorher? Nee. Nicht? Ja, warum dann das Spiel? Die Sünde hat irgendwie diese Wirkung, ne? Dass es uns das Bild von Gott verzerrt. Und wir sehen auf einmal, ist da was dazwischen? Da ist was dazwischen. Aber wir wissen, Jesus ist gekommen und hat die Sünde der Welt fortgetragen. Die Sünde ist eigentlich dieses Dazwischen, was immer das alles ist. Manches, was wir nicht Sünde nennen, ist Sünde. Und manches, was wir Sünde nennen, ist keine Sünde. Also wir haben auch wieder unsere Definitionen. Auch diese würde gern Gott manchmal gern zur Seite schaffen und sagen, hör mal auf mit deinen ganzen Definitionen, was du wieder alles weißt. Ich erinnere mich an eine Situation oder in meinem Leben, geistlichem Leben war das so, ich hatte am Anfang meines Christseins das Gefühl, Gott ist ziemlich weit weg. Hast du auch manchmal? Also ich dachte, so eine Galaxie ungefähr ist er weg. Nicht einfach zu erreichen, er ist so weit weg. Und dann mit den Jahren kam er mir immer näher. Also nicht, weil er wirklich weg war, aber für mein Gefühl, ne? So, ich konnte ein bisschen mehr Nähe zulassen. Also er war schon so wie der Mond oder so, ne? Also schon sehr nah. Aber noch auf sicherem Abstand. Und dann ging das durch die Jahre, kam Gott immer näher. Das war dann irgendwann wie ein Fluss. Und ich bin auf der einen Seite und Gott ist auf der anderen Seite. Und ich kann ihm schon zuwinken und sagen, er soll meinen Segen vielleicht drüber werfen. Damit ich besser klarkomme ohne ihn. Ja. Und dann irgendwann war es so weit, dass ich das Gefühl hatte, Gott und ich, wir sitzen an einem Tisch. Er sitzt da und ich sitze hier. Wir sind an einem Tisch, das war schon sehr nah. Für meine Seele war das schon unglaublich nah. Und dann kam der Tag, wo ich aufstand, meinen Stuhl nahm und ich setzte mich auf die andere Seite, die Seite von Gott. Und dann gab es keine Seiten mehr. Gott und ich sind auf einer Seite. Ist das schön oder ist das schön? Das war aufgehoben, diese Trennung war aufgehoben, da war auch kein Tisch mehr dazwischen. Jetzt saßen wir auf einer Seite. Gut, ne? Das fand Gott auch schön. Aber es hat lange gedauert, das Vertrauen zu gewinnen von der verstörten Seele, die gelernt hat, sich zu fürchten. Und so, und dann... Ja, und das ist ein Ziel auch dieses Lichtes und dieser Erleuchtung, dass Gott dir immer wieder aufdeckt. Wie ist der Vertrauensstatus? Wie ist das wirklich? Kann Gott sich dir eigentlich zeigen? Oder ist da viel zu viel Angst, sich zu zeigen, wie man ist? Ja. Es heißt an einer Stelle, dass Jesus sagt, ich nenne euch Freunde, weil ich habe euch alles erzählt. Also auch Gott sucht jemanden, dem er alles erzählen kann. Ist das nah oder ist das nah? So, das ist eigentlich so schön. Ne? Also auch Gott würde gern jemanden haben, dem er dem er mitteilen kann, wie es ihm geht. Ach, dem geht's immer gut. Naja, je nachdem, ne? Geht's ihm vielleicht auch nicht immer gut, ne? Und dann, wir kennen diese wahnsinnige, diese schreckliche Situation in Gethsemane, wo Jesus dann da einen Steinwurf weit zur Seite geht und sagt, betet, betet. Ich bin hier voll unter dem totalen Druck. Ne? Und er betet und so, dass sein Schweiß wie Blut und also so intensiv alles. Und dann kommt er und sie sind alle eingeschlafen und er sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Haben sie nicht gekonnt. Ne? Sie waren so auch selber auch unter diesem Druck. Und gerade war noch dieser Verrat geschehen von einem ihrer eigenen Leute. Und das war alles krass, ne? Könnt ihr nicht eine Stunde? Ja, ich habe mir das oft gefragt, ob heute vielleicht Jesus auch das noch immer sagt. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir noch wach bleiben? Ja. Es heißt dann, dass dann ein Engel vom Himmel kam in Gethsemane und ihm diente. Da sind wir wieder dabei, ne? Ja, mit den Engeln, das will ich gerne. Das will ich auch mal alles erleben mit den Engeln. Ja, ja, da gibt es ja so einige Prediger und so, die haben mit den Engeln die tollsten Erfahrungen gemacht, ne? Aber die haben dir von Gethsemane nichts erzählt, sondern nur von ihren Erfahrungen mit den Engeln. Aber ohne Gethsemane ist das vielleicht nicht nötig. Was willst du mit den Engeln? Du kannst doch ihn haben. Ich erinnere mich an so einen Vortrag von so einer Esoterikerin, hier so eine Lichtarbeiterin oder was. Also das war so eine, die hat gesagt, dass sie hat davon berichtet, wie sie dahin gekommen ist, dass sie also, was weiß ich, ein Jahr lang nichts gegessen hat oder so. Ne? Von Licht gelebt. So. Und dann hat sie das aber sehr schön, also das war, ich habe der gerne zugehört. Also die konnte das so lustig und auch so echt erzählen, wie das alles ging und wie sie dahin gekommen ist und so weiter. Und dann hat sie in diesem Prozess Jesus kennengelernt. Diese Esoterikerin, diese von der falschen Fraktion. Und dann sagte sie so, ja, ich meine, da gibt es ja auch diese aufgestiegenen Meister und so. Aber ich meine, wofür braucht sie die? Sie hat doch Jesus. Sie kann ja direkt zu ihm gehen. Und alle. Oh. Und ich dachte mir, wie schön, ne? Fand ich gut. Aber sie brachte das alles in einer vollkommen unchristlichen, unkirchlichen Art und Weise, ne? Wie sie darüber sprach. Wie jemand, der frei ist, seine Erfahrungen mit Jesus zu machen. Und die hat auch den Teufel erlebt, also sie hat ja dramatisch, was sie erzählt hat. In diesem Prozess da, wo es darum ging, dass man aufhört mit dem Essen, hat so eine Gruppe angefangen, so und so viele Leute, dann sind mit der Zeit immer mehr abgesprungen. Und dann erschien ihr ein Engel. Und sie hat das dann also auch erzählt, es war sehr dramatisch, also die Wand hat sich da vor ihr aufgelöst und da ist ein Engel, ein mächtiger Engel erschienen und hat ihr gesagt, du bist weiter wie die anderen. Und dann hat sie nachgedacht und dann kam ihr die Erleuchtung, das war der Teufel. Der hat an meinen Stolz appelliert, ne? Hey, du bist ein bisschen besser wie die anderen. Ne? Du hast ja hier durchgehalten, ne? Du hast es drauf. Na, du bist special. Ja, ja. Hat die erkannt, ich war gedemütigt. Ich dachte mir, na also sowas. Tja. Da erkennt man solche Sachen, genau. Also das ist was. In der mystischen Auslegung der Heiligen Schrift, Wikipedia. Die mystische Auslegung zielt auf die Erkenntnis der Gotteswirklichkeit. Große Bedeutung für mystische Texte haben biblische Metaphern wie die Reinheit des Herzens in den Seligpreisungen der Bergpredigt. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Ah. Wikipedia, alles ist in Wikipedia. Mit Bibelstellen, alles. Perfekte Bibelarbeit. Oder das Einwohnen Gottes beziehungsweise Christi im Herzen. Oh. Epheser 3,17. Galater 2,20. Johannes 14, 15 bis 23. Alles Wikipedia. Ich sag euch. Es geschehen ungewöhnliche Dinge. Das Gottschauen noch zu Lebzeiten kann als das klassische Erleuchtungserlebnis schlechthin angesehen werden. Das Schauen Gottes noch zu Lebzeiten. Genau, das haben die nämlich hier, meinen die auch, ne? Ja. Und das geht hier seitenweise, also das ist unglaublich. Da kann man also immer weitermachen, was das ist, ne? Was die Kirchenväter gesagt haben über Erleuchtung und die Präsenz des göttlichen Lichts in der Seele. Eine plötzliche, oft wunderbar anmutende Klarheit. Die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Wo steht das? Das war mit den Hirten, ne? Die Hirten auf dem Feld und dann auf einmal war der Himmel irgendwie offen und die himmlischen Heerscharen und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Ich meine, ist das eine Erleuchtung oder nicht? Und sie fürchteten sich. Und die Engel, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch. Große Furcht, die für alles Volk ist. Große Freude, die für alles Volk ist, verkündige ich euch. Aber diese Begriffe, ne, so, da war die Klarheit des Herrn, die sie umleuchtete. Also, starke Sache. Ne? Und dann kamen sie zu diesem Kind und haben das gefunden und die Schriftgelehrten nicht. Die waren alle nicht da. Wo sind sie? Ich denke mir, die Hirten haben sich auch gefragt, was sind hier für Leute? Magier aus dem Osten. Falsche Fraktion. Wo sind denn unsere Leute? Wo sind denn die Experten? Wo sind denn die Schriftgelehrten? War nicht da. Stattdessen Magier aus dem Osten. Ja, das ist also irgendwie schon strange. Sie folgten seinem Stern. Aha. Ja, das Licht, ne? Das Licht, der Stern blieb über dem Stall stehen. Und dann wussten die, aha, hier ist es. Ja, was soll man über solche Geschichten erzählen? Wir haben daraus Weihnachten gemacht, ne? Rührselige Geschichten mit viel Dominosteinen und keine Ahnung. Und dann ist dann alles rührselig und der Esel und dann ist der Stall unheimlich heilig und die heilige Maria und liebe Leute, hallo, nichts davon ist real. Ne? Das war ein ganz echter Stall mit Fliegen und mit Dreck und mit allem drum und dran. Und mitten da drin ein paar Magier aus dem Osten und die Hirten und ach nee jetzt, ne? Und so begann es. Das konnte die Kirche nicht akzeptieren, haben wir drei heilige Könige draus gemacht. Ja. Ja, das ist so, ne? Weil das ist irgendwie, das kommt in unseren Bildern nicht vor. Das ist etwas, was Erleuchtung mit sich bringt. Es sprengt unsere Vorstellungen. Es übersteigt unsere Idee, wie das ist. Und da steigen viele Christen aus. Viele, viele Christen aus. Ich habe schon von wunderbaren, wirklichen Offenbarungen gehört und Visionen, die Leute gehabt haben. Und die haben das voll verworfen, weil es nicht in ihre Vorstellung passte. Oder weil sie es leider einem Ältesten der Gemeinde erzählt haben, der ihnen dann gesagt hat, also so geht das gar nicht. Ne? Und dann haben sie nie wieder was erzählt. Das ist wirklich, es ist oft arg, ne? Ich habe von anderen, ein junger Mann hatte uns besucht, der auch in die falsche Fraktion abgewandert war. Aber der hatte eine Vision gehabt, die kam einfach über ihn am helllichten Tage, hat sich ihm der Himmel geöffnet und er sah wunderbare Dinge und alles, was er mir erzählt hat, es war alles sowas vom Biblischen. Ne? Ich hätte ihm alles auslegen können, jedes Einzelne, was da drin war, hätte ich ihm zeigen können, das steht hier, das steht hier, das steht hier. Aber er ist doch im Leben nicht auf die Idee gekommen, damit in eine Kirche zu gehen. Ja, ich weiß es nicht. Er wusste nicht, wohin damit. Es ist ihm aber widerfahren und er wusste nicht, wohin damit. Und ich dachte mir, oh, wärst du eher zu uns gekommen, dann hätte ich dir sehr viel darüber sagen können, was dir da widerfahren ist. Und so haben Leute solche Erlebnisse, ne? Dass ihnen sich der Himmel öffnet und die sehen die Engel und die sehen wie die Hirten. Also die Klarheit des Herrn umleuchtet sie, aber sie sind doch nur Hirten. Oder sie sind doch nur, ja, irgendwer. Ne? Und dann widerfährt ihnen sowas. Und dann gehen sie in den Esoterikladen und suchen mal, ob einer, was die darüber sagen. Weil wohin sonst? Ja, das ist eben so. Hier hat die Kirche echt was verloren, ne? Weil wir gar nicht damit rechnen, dass der Geist über die Menschen kommt, weil sie Menschen sind. Der Geist Gottes wird ausgegossen über alles. Ach nee, jetzt, ne? Da ist ja das Wort fromm weggelassen worden. Über alles fromme Fleisch. Okay, da sind wir dabei, aber hier steht über alles Fleisch. Fleisch! Schon das Wort. Grausam. Das böse Fleisch. Und jetzt wird der Geist darüber ausgegossen. Nee, jetzt, das gibt doch einen Knall. Genau. Das gibt es auch, ne? Der Geist wird ausgegossen über alles Fleisch und die werden, und heißt dann, die werden Visionen haben, die werden diese Offenbarungen haben, die werden Träume haben. Uns haben schon so viele Leute Träume erzählt, die gar keine Christen sind und die haben die heiligsten Träume. Und du denkst dir, nee, jetzt. Wie kommst du zu so einem Traum? Das wissen die auch nicht. Und die suchen ja jemanden, der es ihnen erklären könnte, was sie denn da geträumt haben, weil sie gemerkt haben, das ist kein normaler Traum. Das ist so was ganz anderes, was mir, was da passiert ist. Es gibt solche und solche Träume. Ne? Und manchmal weißt du, das war kein normaler Traum. Das war ein anderer Traum. Da war etwas ganz anderes drin. Ja. Ja, so wird der Geist also ausgegossen und er tut es einfach. Er erleuchtet die Herzen der Menschen und sie haben Träume, sie haben Visionen, sie sehen Dinge, die über ihr Übliches und Tägliches hinausgehen und sie triggern, sie irritieren, sie herausfordern, dass das Leben vielleicht größer ist, als sie wissen. Alle Menschen, Geist wird ausgegossen bei den Menschen. Wir haben auch gehört, weiß ich nicht, ihr alle wahrscheinlich schon, dass es auch in der muslimischen Welt auch sowas gibt, dass sie Träume haben. Habt ihr davon gehört? Dass da viele so Träume haben und die träumen da die wildesten Sachen, ne? Und bekehren sich durch Träume und träumen von Jesus oder fragen dann ihren Imam, von wem sie geträumt haben. Der Imam weiß Bescheid, ne? War Jesus. Also es ist, du hörst Sachen, die kann es alle eigentlich gar nicht geben, ne? Und ich würde sagen, dies riecht doch sehr nach Gott. Diese Dinge, die es eigentlich gar nicht geben kann, ne? Die eigentlich gar nicht passen, die irgendwie, das ist skurril wie die Magier aus dem Osten. Das ist für uns seltsam und unpassend. Aber Gott macht es eben so. Dann müssen wir Gott bekehren. Damit er mal das richtig macht, ne? Damit er mal Bescheid weiß, wie man ein richtiger Gott ist. Ja. Und bei Jesus war dasselbe. Ne? Ständig wollten die ihm sagen, wie man ein richtiger Messias ist. Wenn man denn der richtige Messias wäre. Ne? Und so, weil er hat da nicht reingepasst in die Vorstellungen, ne? Die man hatte von dem Gesalbten und dem Messias und dem Christus. Jesus hat da nicht reingepasst. Glaubst du, du wirst reinpassen? Nee, du wirst auch nicht reinpassen. Das ist ein Problem. Immer wenn die Kraft Gottes kommt, wenn die Erleuchtung kommt, wenn diese Power kommt, wenn diese Erweiterung, diese Offenbarung, wenn diese Dinge geschehen, passt du nicht mehr in die Box. Das ist gar nicht, weil du gegen die Box bist oder weil du gegen jemanden bist, das vermuten die leider oft. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ne? Es ist dir aber eben widerfahren. Ne? Was willst du nun? Dann erzählst du davon. Und die anderen, du willst wohl was Besseres sein, ne? Bist du jetzt der Pastor oder was? Und dann wird uns das schon schrecklich vermiest. Ne? Deswegen kann man viele so Dinge gar niemandem erzählen. Ich weiß, das ist, man sucht nach irgendwem. Wem kann ich denn das erzählen? Wem kann ich das sagen? Könnt ihr mir eine Mail schreiben? Ich höre zu. Ja, aber so sieht's aus. Ne? Immer wenn diese Dinge geschehen, wenn dieses Licht kommt, wenn die Herrlichkeit erscheint, blitzt sie in der Gemeinde leider regelmäßig ab. Ne? Weil das passt nicht in die kleine Box. Das sprengt die. Und wer will, dass eine Gemeinde gesprengt wird? Hände hoch. Ja, ja. Ja, ja, das ist eben so. Ne? Das ist wirklich ein Problem. Ne? Wir haben dieses Problem. Ne? Das ist, ich erzähle gern diese Geschichte, die ich gelesen hatte, dass ein Kaninchen ein Kamel eingeladen hat nach Hause. Und dann kam das Kamel und der Kaninchenbau stürzte leider ein, weil das Kamel war einfach zu groß dafür. So, wir laden Gott ein, er soll mal kommen in unseren Gottesdienst. Naja, dann lass ihn mal kommen. Ne? Könnte sein, dass dein Gottesdienst damit erledigt ist. Ne? Was ist dieser kleine Gottesdienst? Was ist diese Schachtel, die wir ihm da anbieten? Was ist das für den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat? Müssen wir den da reinzwängen? Aber bitte, ne, schnell. Wir haben noch andere Punkte. Mann, das ist ziemlich anmaßend, oder? Also manchmal ist die Gemeinde, ohne es zu merken, ziemlich anmaßend. Wie die Pharisäer damals, die sagten, ne, also mit Jesus, der macht nur Ärger. Der kommt in unseren Gottesdienst und benimmt sich kein bisschen. Der will immer was ganz anderes machen, als was wir im Plan stehen haben. Ne? Der will jetzt hier dies und das und dann irgendeinen Kranken heilen. Das tut man doch am Sabbat nicht, das weiß doch jeder. Ja, nur Jesus anscheinend nicht. Und dann ist das sehr schön, die Geschichte, wo es heißt, es waren sehr viele Schriftgelehrte und Pharisäer versammelt. Und sie lauerten, ob sie etwas aus seinem Mund, was er sagt, ihm verdrehen können. Und sie lauerten auf etwas. Und dann, der Raum war voll mit Pharisäern und draußen kommen die vier Freunde mit dem Gelähmten. Werden nicht durchgelassen. Ist klar, ne? Ich meine, wir sind die, ne? So, ja, aber da war die Kraft des Herrn, um zu heilen. Oh, Probleme. Und die Pharisäer lauern. Und die Kraft des Herrn ist da, um zu heilen. Und der Gelähmte ist draußen vor der Gemeinde. Was macht man dann? Ja, also die Freunde waren wirklich also außergewöhnlich kreativ und haben dann da das Dach aufgemacht und den Kranken dann da direkt vor die Füße von Jesus gelassen. Die Pharisäer, das Gemeindehaus wurde beschädigt. Das ist ein Versicherungsfall. Probleme über Probleme. Natürlich wieder mit Jesus. Wir lauern auf ihn. Da lassen die dann einen durch die Decke. Das ist ihnen noch nie widerfahren. Dass man sich darum reißt, in ihren Gottesdienst zu kommen. Ja, jetzt ist der Gelähmte da. Ne? Und jetzt sagt Jesus das, was sie hören wollten. Das, was man nicht sagen darf. Deine Sünden sind dir vergeben. Boah. Jetzt werden schon Sünden vergeben. Hey, unser ganzes Geschäft lebt von Sünden. Die Sünder, wir haben die alle unter Kontrolle wegen ihren Sünden. Und Jesus vergibt ihm einfach die Sünden. Wo kommen wir hin? Das war nicht das Erste, was er gesagt hatte, steh auf. Wir überlesen das nämlich mit den, deine Sünden sind dir vergeben. Dann sagt Jesus, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, die Sünden zu vergeben, sage ich euch, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und der war gehorsam. Steht auf, nimmt sein Bett, geh nach Hause. Ausgezeichnet. Tut genau, was ihm gesagt wurde. Vor den Augen aller Pharisäer. Was soll man da sagen? Also so schön, solche Geschichten. Aber das sprengt die Box. Ne? Und da steht es, und die Menge und die Menschen waren außer sich und sprachen, sowas haben wir ja noch nie gesehen. Das ist ja, sie waren, ich weiß nicht, was ich weiß, sie waren entsetzt und sie waren außer sich und sie waren, also so haben die reagiert. Ne? Das hat den Rahmen gesprengt. Ne? Nee, jetzt, der ist nach Hause gegangen, der Kranke, hat sich nicht mal mehr umgedreht. Und wenn du dann Unaussprechliches erlebt hast, hast du kein größeres Verlangen, als dieses mitzuteilen. Aber es ist ja so unaussprechlich. Also brauchst du die Metaphern, die Bilder. Du brauchst die Bilder, wie in der Bibel, diese ganzen Bilder, die Jesus benutzt. So, der Heilige Geist benutzt diese Bilder. So, weil du redest in Bildern, weil du kannst das nicht einfach so benennen. Na? Da ist die Stimme eben wie, klingt wie rauschende Wasser. Ne? Was willst du sagen, wie die klingt? Du kannst es nicht genau sagen. Aber du hast es gehört. Ja. Das ist das Dilemma der Erleuchteten. Sie haben ungeheure Erfahrungen gemacht. Wem kann man die aber sagen? Und wie? Die einen wollen es nicht hören, die anderen halten dich für verrückt. Es ist nicht so einfach, erleuchtet zu sein. Aber ich will es trotzdem sein. Weil ich glaube, das macht uns zu richtigen Menschen, dass wir so nah mit Gott sind. Und dann sind wir dann eben erleuchtet. Oft merken wir das gar nicht. Wir kommen aus dieser Zeit mit Gott raus, kommen auf unsere Arbeit, strahlen wie die Sonne. Wir haben nichts davon gemerkt. Wir fühlen uns auch nicht ganz besonders anders. Aber die sehen das. Und die fragen, was ist denn mit dir? Und du, ja, was soll mit mir sein? Keine Ahnung. Ja, aber du bist so anders. Wie, wieso bin ich anders? Ja, also den Heiligen ist nicht bewusst, wie heilig sie sind. Die Heiligen halten sich nicht für Heilige. Das tun die anderen. Daran kannst du die wahren Heiligen erkennen. Sie halten sich nicht für Heilige. Aber sie sind's. Schön.